Heute hören wir die Predigt zum letzten dieser sieben persönlichen Briefe von Jesus Christus. Es ist die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3 von Vers 14 an. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst: Ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist, zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.
Guten Morgen. Herzlich willkommen, besonders auch die, die wiedergekommen sind, zum Beispiel Tabitha aus Paris, der Tho aus Deutschland, hat gleich hier wieder seinen Einsatz geleistet. Vielen Dank. Unsere Gemeinde zeichnet sich ja ein bisschen dadurch aus, das ist an sich eine schöne Seite und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen traurig, dass unsere Leute immer irgendwo hingehen. Also wenn wir eine auflisten würden, wo unsere Leute überall sind, dann gäbe das eine Riesenliste. Also wir sind mittlerweile schon ziemlich weit über die Welt verstreut. Athen, dann Südafrika, dann Myanmar, Thailand, Amerika haben wir da auch noch, Jemen, dann jetzt Abu Dhabi oder wie das heißt da, oder Owanihin ist, Addis Abeba, gut, irgendetwas ist da. Also auf jeden Fall, wenn jetzt alle da wären, die irgendwo auf der Welt zerstreut wären, das wäre auch eine schöne Sache, aber der Herr führt ja anders und es ist auch schön, irgendwo zu sehen, dass auch unsere Gemeinde einen Blick hat für die ganze Welt. Aber auch schön, wenn wieder mal jemand zurückkommt. Bald werden wir ja auch noch in Indien eine Station haben, einen Brückenkopf. Da wird ja dann Karim bald mal verschwinden. Nun, wir sind bei der Gemeinde angelangt, die zuletzt angeschrieben wurde, Laodicea. Sehen hier unten diese letzte Gemeinde. Also nochmal zu sagen, die nicht immer da waren, es geht so rum, die Sendschreiben. Und jetzt sind wir bei Laodicea. Epaphras gilt als Gründer dieser Gemeinde. Den Paulus schrieb den Christen des Nachbarorts, eben Kolosse, das sehen wir hier. Dieser Gemeinde schrieb er: Ich kann bezeugen, wie viel Mühe und Plage Epaphras für euch auf sich nimmt und ebenso für die Glaubenden in Laodicea und Hierapolis. Von daher schließen viele, dass vermutlich Epaphras der Gemeindegründer dieser Gemeinden, dieses Dreiecks Kolosse, Laodicea und Hierapolis war. Selbst Paulus, der noch nie in Laodicea war, mühte sich um diese Gemeinde, es war ihm ein Anliegen. Es liegt mir daran, schrieb er nach Kolossä, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinem Kampf um euch in Kolossä geht und auch um die Gemeinde in Laodicea und überhaupt um alle, die mich persönlich nicht kennengelernt hatten. Also, in Laodicea hatte man ihn nicht gekannt, aber er hat trotzdem Anteil genommen am Gemeindeleben dort. Ein Brief von Paulus, verfasst an die Gemeinde von Laodicea, ging leider verloren. Eine Bemerkung im Kolosserbrief macht das deutlich: Wenn dieser Brief, also dieser Kolosserbrief, bei euch vorgelesen worden ist, dann schickt ihn nach Laodicea, damit er auch dort vor der Gemeinde verlesen wird, und lest auch ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschrieben habe. Also wir sehen, da war ein Wechsel auch unter den Gemeinden von diesen Briefen. Da sehen wir auch etwas, wie die Briefe erhalten wurden, indem dass sie immer weitergegeben wurden unter den Gemeinden. Aber dieser Brief von Laodicea, der ging verloren. Übrigens auch einer der Briefe nach Korinth ging verloren. Schade, dass wir nicht mehr haben. Das wäre vielleicht interessant gewesen. Nun, was Paulus bezüglich der Gemeinde in Kolossä, Hierapolis und Laodicea beschäftigte, zeigt, dass er sehr wohl wusste, in welche Richtung sich allenfalls diese Gemeinden entwickeln könnten. Ich möchte, schrieb er, dass die Christen in Kolossä und Laodicea alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. Interessant, dass eigentlich der Kern unseres Glaubens, dort wo unser Glaube zu leben beginnt, einzig und allein darin besteht, Christus zu erkennen. Zu verstehen, was Christus für unser Leben bedeutet, heute und jetzt und für alle Ewigkeit. Das war das Anliegen von Paulus, dass sie das Geheimnis begreifen, nämlich Christus. Und wer das Geheimnis begreift, der lebt automatisch entsprechend dieser Kenntnis. Das war nun tatsächlich aber das Problem in Laodicea. Hätten die Christen das Geheimnis Gottes, Jesus Christus, völlig begriffen, hätte Jesus ihnen einen anderen Brief schreiben können, vielleicht so, wie er ihn nach Philadelphia schrieb. Nun, Jesus stellt sich dieser Gemeinde als ein verlässlicher Partner vor. Auf das, was er sagt und verspricht, können sie sich hundertprozentig verlassen. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Der Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit dieser Gemeinde, wie wir noch sehen werden, steht Jesus Christus in seiner Treue und Zuverlässigkeit gegenüber. Auf ihn kann man sich verlassen. Er ist schließlich Ursprung jeden Lebens. Er bestimmt die Regeln dieser Welt. Er ist der Ursprung von allem. Das heißt, alles, was existiert, existiert wegen ihm. Es existiert durch ihn und es ist auf ihn ausgerichtet. Das gehört eben auch zur Erkenntnis des Geheimnisses von Christus, dass er Ursprung des Lebens ist. Den Kolossen schrieb Paulus: Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen, alles findet in ihm sein letztes Ziel. Also Christus als Dreh- und Angelpunkt jeden Lebens. Und hier übrigens auch diese Aussage macht ganz deutlich, dass Christus vor der Schöpfung schon existent war und nicht erst in diese Welt hineingeboren wurde, wie das viele behaupten wollen. Also die Leute in Laodicea, wenn ihr sagt ihnen Jesus praktisch, wenn ihr euer Leben auf festen Grund aufbauen wollt, dann bin ich der Richtige. Ich werde euch nie enttäuschen. Ich bin treu und stehe zu dem, was ich versprochen habe und was ich geschaffen habe. Und so schrieb auch Paulus dem Timotheus, unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu sein. Jesus bleibt treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Damit meint Jesus nicht, was viele irrtümlicherweise aus dieser Aussage schlussfolgern, dass Jesus mir persönlich treu bleibt, wenn ich ihm untreu bin. Das ist so eine wunderbare Erklärung. Und wir tendieren ja immer, die Dinge so zu erklären, dass sie für uns möglichst bequem sind. Aber was Paulus hier meint, er meint nicht, dass Jesus uns treu ist, wenn wir untreu sind, sondern Jesus bleibt sich selber treu, auch wenn wir untreu sind. Er passt sich uns nicht einfach an. Jesus ändert nie die Spielregeln während dem Spiel. Dass er dann plötzlich sagen, ja, gut, ich ändere jetzt das. Du hast dich jetzt entschlossen, so zu leben, aber ich habe dich so ich ändere jetzt das Konzept. Und die anderen müssen sich halt dem anpassen. Nein, Jesus ist sich selbst treu. Was er sagt, auf das kann ich mich verlassen. Auch wenn ich auf Abwege bin, gilt das, was er gesagt hat, nach wie vor. Er bleibt sich treu. Vielleicht klingt das in unseren Ohren ein bisschen komisch oder denken wir, ja, das ist ja nicht so schön. Ich finde das wunderbar, dass Jesus sich treu ist. Weil da weiß ich zu jeder Zeit in meinem Leben, auf Jesus kann ich mich verlassen. Und er hat von 2005 bis 2007 seine Regel nicht geändert. Und 2050, wenn ich dann überhaupt noch lebe, ich rechne gar nicht, wie alt ich bin, ich lebe dann vermutlich gar nicht, aber wenn ich noch leben würde, auch 2050 hat er die Regel nicht geändert. Er bleibt sich treu. Wir können uns auf ihn verlassen. Er ist ein zuverlässiger Partner, ganz und gar. Denn Jesus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Eine ausgesprochen wichtige Botschaft für die Christen in Laodicea. Laodicea bekam kein einziges Lob. Hätte es Grund für ein Lob gegeben, Jesus hätte es garantiert gesagt. Was Jesus in dieser Gemeinde sah, war schlimm. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Weder kalt noch warm. Offensichtlich war das so eine gut temperierte Gemeinde. Doch so eine lauwarme Sache gefällt Jesus nicht. Warm wäre die Gemeinde, wenn sie eifrig Jesus vertrauen, ihm folgen und dienen würde. Kalt wäre die Gemeinde, wenn sie von Jesus nichts wissen wollten, wenn sie konsequent ohne Jesus lebten, wenn sie ihre Schriften wegwerfen und sagen, wir machen unser eigenes Ding, dann wäre sie kalt. Jesus wäre es sogar lieber, wenn sie kalt wären. Kalt ist in seinen Augen immer noch besser als lauwarm. Das findet Jesus so widerlich, dass er in aller Deutlichkeit sagt, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Jesus wird sie ausspucken. Diese lauwarme Brühe in dieser Gemeinde war ihm zuwider. Übrigens wählte Jesus dieses Bild vom Warmen und Kalt, von warm und kalt nicht zufällig. Man sagt, dass im Nachbarort in Kolossä es da kalte Quellen gab und in Hierapolis warme Quellen. Im Nachbarort, der ist etwa 9 Kilometer entfernt, Hierapolis, als praktisch Sichtweite, sind da ja diese bekannten, warmen Quellen, die heute noch eine touristische Attraktion sind. Laodicea im Lykostal verfügte über keine Wasserquellen. Das Wasser musste über ein Aquädukt, hier sehen wir das eingezeichnet, über ein Aquädukt und unterirdische Leitungen in die Stadt geführt werden. In der Stadt gab es einen Wasserturm und ein Reservoir, die einen großen Vorrat speichern konnten. Aber so war dieses Wasser eben weder frisch noch kalt und auch geschweige dann warm. Es war eben lauwarm. Kein besonderer Genuss, wie die Leute von Laodicea wussten. Dieses unangenehme Wasser war ein idealer Vergleich, mit dem Jesus der Gemeinde ihren Zustand zeigen konnte. Aber was meint Jesus mit lauwarmem Christentum? Ich würde sagen, dass es die ein bisschen Religion ist. Von allem ein bisschen Jesus, ein bisschen Hingabe, ein bisschen Gebet, ein bisschen dieses und jenes. Von allem ein bisschen, nicht einmal Lehren, aber einfach ein bisschen Jesus, ein bisschen Gottesdienst. Der christliche Glaube als eine Art Hobby, das Abwechslung in mein Leben bringt, da kann man gute Kontakte knüpfen, da gibt es interessante Leute. Wenn es mir langweilig ist und ich nicht weiß, was zu tun, da läuft dann mal irgendwann was. Und wenn es nicht so schön Wetter ist, kann ich am Sonntag einmal in die Kirche gehen. Einfach ein bisschen Christ sein. So wie ein Hobby, das man betreibt, mehr oder weniger eifrig. Ein von Gleichgültigkeit bestimmtes Leben. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache auch, der christliche Kuchen bringt mir etwas Farbe in das Leben hinein. Die korrekten Lehren kennen wir auswendig. Und wir meinen, weil wir sie kennen, sei das schon genug für den christlichen Glauben. Lauwarme Christen sind oft schwieriger für Jesus zu gewinnen als kalte Menschen. Mir ist es oft lieber, wenn ich Glaubenskurse durchführe und mir die Leute ganz offen und direkt sagen, dass sie nicht an Jesus glauben. Das gefällt mir unheimlich. Nicht, dass sie nicht an Jesus glauben, aber dass sie das klar ausdrücken. Dann kann man offen darüber sprechen. Ich kann sagen, ich glaube an Jesus, das ist der und der Grund. Und der andere sagt, ich glaube eben noch nicht an Jesus, wegen dem und dem. Viel schwieriger, Leuten etwas zu vermitteln, den Glauben zu vermitteln, sind die Leute, die sagen, wir sind eigentlich Christen, aber man weiß nie so recht, ob sie wirklich begriffen haben, wer Jesus ist. Da merkt man nichts von Hingabe, nichts von Leidenschaft. Bei denen schlägt das Herz nicht höher, wenn sie von Jesus sprechen. Aber sie beharren darauf, dass sie Christen sind. Was zu diesem lauwarmen Christentum führte, war vermutlich der Reichtum in Laodicea. Es traf ein, was Jesus im Gleichnis vom Sämann über den Samen sagte, der unter die Dornen fiel. Jemand hörte das Wort, doch die Sorge dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums erstickten es und es bleibt ohne Frucht. Reich waren die Christen. Deshalb meinten sie, sie hätten alles. Ihre Selbsteinschätzung war zwar völlig verkehrt, ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, es fehlt mir an gar nichts. Davon waren sie überzeugt. Diese Leute waren von sich so überzeugt, sie brauchten nichts. Sie waren sich sicher, dass sie alles bestens selber meistern. Das schien aber nicht nur so bei den Christen in Laodicea gewesen zu sein. Die Leute in Laodicea waren reich, sehr reich. Und als im Jahr 60 nach Christus, also 30 Jahre ungefähr, bevor dieser Brief geschrieben wurde, ein Erdbeben die Stadt erschütterte, beanspruchte die Stadt keine Hilfe. Sie meisterten alles aus eigener Kraft. Tacitus, ein Geschichtsschreiber, ein römischer, schreibt über dieses Erdbeben. Im gleichen Jahr, 60 nach Christus, stürzte Laodicea, eine der namhaften Städte Asiens, infolge eines Erdbebens ein. Jedoch erhob es sich wieder durch eigene Kraft, ohne irgendeine Hilfe unsererseits. Sie konnten diese Katastrophe aus eigener Kraft bewältigen. Sie waren reich, sie hatten alles in Überfluss, ihnen fehlte nichts. Tatsächlich, Laodicea war ein bedeutendes Textilzentrum. Die Schafe aus Laodicea waren berühmt für ihre weiche, tiefschwarze Wolle, aus der billige Kleidungsstücke gefertigt wurden. Vermutlich entstand die erste Massenproduktion von Stoffen und Kleidern, so eine Art H&M in der Antike. Auch eine bekannte Ausbildungsstätte für Medizin befand sich in dieser Stadt. Unter anderem spezialisierte sich dieses Institut auf Ohren- und Augensalben. Und selbst das Bankwesen dieser Stadt war weitherum bekannt, vermutlich so wie heute die Schweiz weltweit. Es gibt ja ganz, wenn ihr Filme guckt, vor allem wenn es so Richtung Thriller geht und so, da kommt ja meistens eine Schweizer Bank drin vor. Und das war in Laodicea auch der Fall. Laodicea war ein bekannter Bankenplatz. Der römische Politiker, Anwalt und Philosoph Cicero soll seinen Mitbürgern empfohlen haben, ihre Bankgeschäfte über Banken in Laodicea abzuwickeln. Auch das kirchliche Leben muss sich in dieser Stadt stark ausgebreitet haben. Archäologen identifizierten bis heute 7 verschiedene Kirchengebäude in dieser Stadt. Interessant, welchen Einfluss der Wohlstand dieser Stadt auf das geistliche Leben der Christen ausübte. Sie konnten sich in jeder Hinsicht selber helfen. Sie hatten alles, sie brauchten nichts, nicht einmal Jesus. Alles lief wie geschmiert. Jedes Problem konnten sie aus eigener Kraft bewältigen. Und das war nicht nur die Haltung der Christen, sondern das war die Mentalität der Laodizäer. Wir haben sogar ein Erdbeben selber bewältigt. Sind wir da den Leuten in Laodicea nicht sehr ähnlich? Wir haben doch auch alles. Wir haben unsere Krankenkasse. Die meisten bekommen genügend Geld, um gut zu leben. Unsere materiellen Probleme liegen auf einem sehr hohen Niveau. Mit sehr hohem Niveau meine ich, wenn ich überlege, ob ich ein Navigationssystem für 200 Franken oder für 1000 Franken kaufen soll. Das Problem liegt auf einem sehr hohen Niveau. Oder ob ich überlege, ob ich jetzt endlich mal ein neues Auto kaufen soll. Das alte läuft zwar noch perfekt, aber es wäre mal schön, ein neues, schneller, stärkeres zu haben. Nicht, dass man das nicht machen kann. Aber unsere Probleme, die liegen oft auf einem enorm hohen Niveau. Es geht nicht um einen Existenzkampf zum Überleben. So ähnlich war es vermutlich auch in Laodicea. Die Altersvorsorge ist geregelt, wir sind über beide Ohren versichert, uns kann nichts passieren. Wir brauchen nichts, denn wir können uns selber helfen. Und ist nicht gerade dieser Anspruch, sich selber helfen zu können, einer der höchsten Werte in unserer Gesellschaft, auf niemanden angewiesen zu sein, möglichst nicht sich helfen lassen zu müssen. Möglichst unabhängig, auch von den eigenen Kindern. Ich will ja nie, dass die Kinder für mich sorgen müssten. Möchte ich eigentlich auch nicht, ich möchte lieber für die Kinder sorgen. Aber das ist eine Atmosphäre, in der wir leben und eigentlich lernen, dass wir alles selber bewältigen und selber bewältigen können oder sollen. Und das kann sich, ich sage nicht, es muss, es kann sich auf unser geistliches Leben übertragen. Stehen wir da nicht in der Gefahr, wie die Christen in Laodicea, dass wir meinen, alles zu haben, auch im geistlichen Leben? Unsere Geborgenheit kommt nicht mehr von Jesus, sondern von unserem Reichtum. Die Christen in Laodicea hatten sich völlig falsch eingeschätzt. Sie waren überhaupt nicht reich, jedenfalls in den Augen von Jesus nicht. Dabei merkst du nicht, sagt Jesus, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Also trotz den Banken und dem vielen Geld bist du arm. Auch wenn du große und schöne Kirchen bauen kannst und alles abbezahlt ist, bist du arm. Trotz diesem medizinischen Institut, das auf Augensalben spezialisiert ist, bist du blind geworden. Und trotz der blühenden Textilindustrie, die günstige Kleider produziert, bist du nackt. Das sind alles Bilder, die Jesus dafür verwandte, um den geistlichen Zustand dieser Gemeinde zu beschreiben. Ihr Leben war nicht wirklich in Christus verankert. Es geht auch hier in dieser Gemeinde nicht, obwohl diese in der Auslegung diese Laodicea-Gemeinde sehr oft dafür verwendet wird, um Religionsvermischung darzustellen, steht hier eigentlich nichts von Religionsvermischung, auch nichts von Göttern. Sondern es macht viel mehr den Eindruck, dass es hier wirklich um diese falsche Sicherheit des Wohlstands geht. Das sind also alles Bilder für den geistigen Zustand. Ihr Leben war nicht wirklich in Christus verankert. Sie hatten durch ihren Reichtum vergessen, welches die wahren und wichtigen Werte im Leben sind. Nehmen wir als Beispiel die Blindheit, die Jesus erwähnt. Peter schrieb einmal einen Brief, wie sich geistliches Leben entwickelt, den kann ich euch übrigens empfehlen, den zu lesen, 2. Petrus Kapitel 1. Und dann sagt er zum Schluss, wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunehmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Auch hier merken wir wieder, auch bei Petrus, um was geht's? Um eine vertiefte Erkenntnis von Jesus Christus. Dort ist die Quelle unseres geistlichen Lebens, die Quelle unseres Glaubens ist in dieser tiefen Erkenntnis. Wir können viele Theorien, viele theologische Theorien, die man verschieden sehen kann, diskutieren, aber schlussendlich atmet unser Leben als Christen von der tiefen Erkenntnis von Jesus Christus. Diese Entwicklung ist eigentlich normal für Christen, die Petrus hier erwähnt. Wer aber diesen Weg nicht beschreitet, wie Petrus ihn vorhergehenden Versen beschrieben hat, die ihr zu Hause dann selber mal lesen könnt, entwickelt sich das Leben ganz anders. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Also wer das nicht tut, der wird geistlich blind. Genau das passierte diesen Christen in Laodicea. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Das geht völlig in den Hintergrund geraten. Die Christen in Laodicea hatten vergessen, was es bedeutet, dass Jesus für sie starb. Sie lebten ganz gut ohne Jesus. Und Jesus konnte das nicht akzeptieren. Es wurde ihm übel dabei. Er wird diese Gemeinde ausspucken. Eigentlich erwartet man nach diesem harten Urteil weitere vernichtende Sätze gegenüber dieser Gemeinde. Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn nicht Hass bewegte Jesus zu diesem harten Urteil, sondern Liebe. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Das ist doch eine direkte und offene Liebeserklärung an diese selbstherrliche Gemeinde. Würde Jesus diese Gemeinde nicht lieben, würde er sie gar nicht ansprechen. Es ist ohnehin interessant, dass Jesus gerade den Gemeinden, die sich in einem sehr schlimmen Zustand befinden oder befanden, besonders sanft begegnet. Auch hier der Gemeinde in Laodicea offenbarte sich als ein treuer und zuverlässiger Partner, nicht als der Richter über Himmel und Erde. Und gerade dieser Gemeinde, die offensichtlich kein Lob verdient, wo er keinen Grund zum Lob fand, nicht einmal sagen kann, da gibt es dann noch einige. Gerade dieser Gemeinde macht Jesus eine direkte Liebenserklärung, so wie er es keiner anderen Gemeinde gegenüber tat. Ist das nicht interessant? Ich liebe dich, deshalb spreche ich mit dir. Aber das müssen wir lernen. Wenn Jesus uns liebt, heißt das nicht, er akzeptiert jedes Verhalten. Es heißt schon gar nicht, dass er nicht richten wird. Das ist eine falsche Vorstellung von Liebe. Nein, er liebt die Gemeinde in Laodicea, aber wenn sie so lauwarm bleibt, wird er sie ausspucken. Doch das möchte er nicht. Er ist bereit, der Gemeinde nochmals entgegenzukommen. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Jesus ringt um diese Gemeinde. Er liebt sie und er will sie zurückgewinnen, um jeden Preis. Deshalb spricht er mit dir. Er bittet die Gemeinde, zur Besinnung zu kommen. Er möchte, dass sie wieder ihm ganz und gar vertrauen. Er möchte sie reich machen. Und so tritt er auf wie ein Kaufmann und sagt ihnen und lädt sie ein. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen musst. Und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Hervorragendes Gold, weiße Kleid und wirksame Augensalbe, das bekommen sie alles bei Jesus. Nicht in Laodicea. Nicht die Banken von Laodicea, nicht die Schafe und die Wollindustrie und nicht das medizinische Zentrum helfen den Menschen. Sondern Jesus schenkt ihnen alles. Und es ist interessant, dass er genau das ihnen sagt, das schenke ich euch, was sie eigentlich so im Überfluss in Laodicea haben. Sie sollen ihre Hoffnung auf ihn setzen und nicht auf ihr Bankkonto, ihre Salben, die AV und die Pensionskasse. Ganz besonders an diesem Kauf ist, dass sie all das ohne Geld kaufen können. Ich habe dem Tizi gesagt am Freitag, oder wann wir uns gesehen haben, am Donnerstag, das wäre doch auch mal eine Aktion für dich. Du sagst, ihr könnt bei mir alles einkaufen und ihr müsst nichts bezahlen. Kommt einfach, wäre doch super, wenn die Migro mal so eine Aktion machen würde. Was denkt ihr, wie voll der Laden wäre? Also ich würde sofort zu Tizi fahren und würde mir einige Dinge holen. Aber das ist ja das Besondere. Schon im Alten Testament lädt Gott sein Volk ein und ruft zu, Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser, auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kauft euch zu essen, es kostet nichts, das ist ja fast ein Widerspruch. Soll ich mir was kaufen, wenn es nichts kostet? Kauft, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. So ist Gott. Er will eigentlich, dass wir zu ihm kommen. Das ist ihm schon genug. Er will nicht, dass wir noch zahlen. Für das hat er selber gesorgt. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt und euren sauren verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Ist doch wunderbar. Und das alles kostenlos, stellt euch das mal vor. Den Preis für diesen kostenlosen Einkauf bezahlt ja Jesus. Peter schrieb, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so Sinn und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft. Sie verlieren ihren Wert. Sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Jesus hat alles für uns getan. Er hat den Preis bezahlt. Und deshalb kann er rufen, komm zu mir. Es ist alles umsonst. Weil er bezahlt hat. Dass wir die wahren Reichtümer des Lebens kostenlos bekommen, das mag für viele ein Problem sein, weil wir denken, was kostenlos ist, hat keinen Wert. Das mag in unserer Gesellschaft so sein, aber bei Gott nicht. Bei Gott ist es kostenlos, aber nicht, weil es billig ist, sondern weil er selber einen hohen Preis dafür bezahlt hat, nämlich sein Sohn ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Deshalb gibt es dort Reichtum. Er tat das aus Liebe. Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Jesus will dich reich machen. Auch heute, morgen will er dich reich machen. Du musst einfach zu ihm kommen. Und das kaufen, ohne zu bezahlen. Und er wird dich reich machen. Und schließlich macht Jesus noch deutlich, mit welchem Eifer und mit welcher Demut er dieser Gemeinde begegnet. Das ist ja ganz erstaunlich. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Jesus stand vor der Tür dieser Gemeinde. Er klopfte nicht nur, sondern er rief auch, wer meine Stimme hört, der öffne. Jesus sucht den Zugang zu den Herzen der Christen in Laodicea. Sie waren Christen ohne Christus geworden. Denn er hatte offensichtlich keinen Platz mehr in ihren Herzen. Deshalb musste er von außen her anklopfen und rufen. Jesus wandte sich nicht beleidigt von diesen Christen ab. Und das Erstaunliche ist doch, dass er, der Herr aller Herren und König aller Könige, flehend vor der Tür eines jeden Christen steht und bittet, komm, lass mich doch rein. Das ist Liebe und Demut. Er wendet sich nicht beleidigt ab. Und wer nun seine Tür öffnet, dort wird Jesus eintreten. Dort wird er wieder in Gemeinschaft mit diesem Menschen leben. Und das muss jeder persönlich entscheiden. Jesus fordert nicht die Gemeinde auf, eine Gemeindeversammlung zu machen und darüber abzustimmen, ob die Gemeinde nun jetzt Jesus die Tür öffnen will oder nicht. Das gäbe ein Chaos in der Gemeinde. Nein, Jesus lädt jeden persönlich ein. Und wenn die Gemeinde in Laodicea 1000 Mitglieder hatte und 999 sagen, wir wollen so weiterleben wie bisher, wir kaufen nichts bei Jesus, wir haben alles, uns geht's gut, wir brauchen nichts. Und einer sagt, aber ich brauche Jesus. Dieser eine wird mit Jesus Gemeinschaft haben können, egal wenn die 999 das nicht wollen. Das ist ja auch wunderbar. Ich bin nicht gekoppelt an ein Kollektiv. Ich kann mich selber aus einem Kollektiv herauslösen, das in eine Richtung geht, die Gott nicht gefällt. Und Gott kommt zu mir. Jeder Christ in Laodicea soll eine persönliche Entscheidung treffen. Selbst wenn nur einer das tut. Und wenn er das tut, wird Jesus mit ihm wieder Gemeinschaft haben. Und vor ihm steht eine wunderbare Zukunft. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Was denkt ihr zu dieser Aussage, wenn er das zu Laodicea sagt? Ist das normal? Das ist doch nicht normal, so etwas. Würden wir das sagen? Wir würden doch der Gemeinde in Laodicea sagen, wenn du jetzt umkehrst, dann werde ich dafür sorgen, dass du in der letzten Reihe noch einen Platz bekommst. Denn irgendwie musst du ja merken, was du mir angetan hast durch deine Gleichgültigkeit. Hinten suche ich noch einen Platz, aber was sagt Jesus? Nein, du bekommst einen Ehrenplatz auf meinem Thron. Trotzdem. Das ist doch nicht normal, oder findet ihr das normal? Ich finde das ziemlich abnormal. Aber so ist Gott. Wenn er vergibt, vergibt er radikal. Und wenn er aufnimmt, nimmt er radikal auf. Und er setzt ihn nicht auf die hinterste Bank. Sondern er sagt gerade dieser Gemeinde, die so überzeugt von sich war, du kannst dich dann mit mir auf den Thron setzen. Er will vermutlich dieser Gemeinde auch deutlich machen, dass der Reichtum, den er zu geben hat, wirklich alles übertrifft, was der Reichtum, der ihn in Laodicea zu bieten hat. Erstaunlich, wie sich Jesus um diese Gemeinde mühte. Diese Christen waren sich so sicher, dass sie alles hätten und von niemandem etwas bräuchten. Selbst von Jesus nicht. Das hätten sie nicht so formuliert. Ich glaube, wenn wir in die Gemeinde in Laodicea gekommen wären und gefragt, braucht ihr Jesus? Klar, wir brauchen Jesus. Ist Jesus eine bedeutende Persönlichkeit? In der Kirche, klar, Jesus ist eine bedeutende Persönlichkeit in der Kirche. Ich glaube nicht, dass sie das so formuliert hätten, wir brauchen Jesus nicht, aber sie hatten so gelebt, als bräuchten sie Jesus nicht. Und das wurde ihnen zum Verhängnis. Sie merkten nicht, wie armselig sie in Wirklichkeit waren. Und das kann auch uns zum Verhängnis werden. Denn wir können uns in unserer Wohlstandsgesellschaft gut einrichten, sodass wir Jesus eigentlich gar nicht mehr wirklich brauchen. Wir meinen zwar noch, dass wir ihm vertrauen würden, doch wir könnten uns täuschen. Es gilt für uns immer noch die Herausforderung von Paulus, die uns das ganze Leben begleiten soll. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Wir können nicht einfach unser geistliches Leben abschließen und sagen, so, jetzt haben wir dem Herrn gedient und jetzt, das war's, jetzt sollen die Jüngeren mal kommen. Ich setze mich zur Ruhe. Sondern wir sollen treu bleiben. Und das ist für uns in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir wirklich viel aus eigener Kraft machen können, eine große Herausforderung, trotzdem in der Abhängigkeit von Jesus zu bleiben. Ihm zu folgen. Ihm zu dienen. Ihn zu fragen. Wir wollen weder kalt noch lauwarm sein, sondern warm. Das glaube ich, das will jeder von uns von Herzen. Und es ist auch für mich eine große Herausforderung, mein ganzes Leben lang, ich finde, das ist eine große Herausforderung, warm zu bleiben. Voller Eifer für Jesus zu sein. Dass uns die Leute abspüren, dass wir begeistert sind von Jesus. Paulus sagt den Römern, legt alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Eifert für Jesus. Werdet wieder brennend für Jesus. Das ist die Botschaft an Laodicea. Das ist auch die Botschaft immer wieder an uns. Denn bei Jesus gibt es einen unvorstellbaren Reichtum. Einen Reichtum, den uns die Welt nie bieten kann. Da können wir Multimilliardäre sein. Aber dieser Reichtum, den uns Jesus schenkt, ist unkäuflich. Den kann man nur ohne Geld kaufen. denn bezahlt dafür hat Jesus selbst. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du dieser Gemeinde in dieser unvorstellbaren Liebe begegnet bist. Eine Gemeinde, die sich von dir entfernt hatte. Ja, vor der du gestanden bist und von außen angeklopft, weil du offenbar keinen Platz mehr dort hattest. Aber du hast nochmals angeklopft und gerufen. Und du hast der Gemeinde in Aussicht gestellt, dass du sie unwahrscheinlich reich machen wirst. Und du hast ihnen in Aussicht gestellt, dass sie einen Ehrenplatz bei dir haben werden, selbst wenn sie jetzt offenbar in eine Phase gekommen sind, wo sie sich von dir wegbewegten. Aber wenn du vergibst, wenn du Neues schaffst, so machst du es ganz und gar. Ohne Vorbehalte, ohne Anklagen, ohne weitere Demütigungen. Du gibst uns einen Ehrenplatz und das ist einfach wunderbar. Wo gibt es so einen Gott wie dich? Nirgends. Wir beten dich an. Amen.